Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit zugeschaltet ist Herr Professor Wendelin Küpers. Herr Küpers, ich habe Sie schon in der Leitung gehört. Einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Hallo, grüß Sie.
Ich freue mich sehr, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, bei uns zu sein. Zum Thema, wir haben es genannt, Arbeitswelt ist Lebenswelt. Eigentlich ist Ihr Hintergrund Organisation und die Organisationswelt, wenn ich ganz kurz sagen darf, nach einem Studium in Wittenherdecke der Wirtschaftswissenschaften haben Sie unter anderem auch eine Lehrtätigkeit gehabt in Auckland, Neuseeland, als Professor an der School for Management an der Māori Universität. Und Sie sind zurzeit Professor für Leadership und Organization Studies an der Karlshochschule in Karlsruhe. Das heißt, Organisationen ist eigentlich Ihr Arbeitsfeld. Und Sie haben auch Ihren eigenen integralen Ansatz, wenn ich das so sagen darf, zu Organisationen, der sehr mit der, ich würde es mal so sagen, Lebendigkeit, aber auch Körperlichkeit von Organisationen zu tun hat. Können Sie vielleicht am Anfang sagen, was aus Ihrer Sicht momentan ein spannender Ansatz ist, zu verstehen, was unsere Organisationen eigentlich ausmachen?
Ja, also zum einen bin ich Organisations- und Führungsforschung, also Forscher. Ich interessiere mich
Richtig,
also auch
ja.
für Führungsfragen und Führungsprozesse. Und zwischen Witten und Neuseeland gab es noch einige andere Stationen, die dann auf dem Weg lagen, auch über eben St. Gallen und auch die Fernuniversität und andere europäische Universitäten. Genau, aber Organisation und Führungszusammenhänge interessieren mich seit längerem und dort insbesondere eben auch die Frage des Lebendigen, auch des Kulturellen und Geistigen und untersuche eben verschiedene Dimensionen, die dabei im Sinne einer integralen Dimensionalität auch eine Rolle spielen. Und dazu gehört unter anderem auch die Leiblichkeit, die ich eben auch systematisch versuche herauszuarbeiten und die eben unterschätzt wurde. Ähnlich wie Emotionen gehört auch Leiblichkeit zu den unterschätzten und negierten Dimensionen von Organisations- und Führungsprozessen. Und da habe ich die Phänologie auch eben als einen Referenzzusammenhang, die dafür ein besonderes Verständnis auch hat für die Leiblichkeits- und Sinnlichkeitsdimensionen. Und die halte ich für spannend auch. Wenn Sie fragen, was ich für spannend halte, sind das eben diese Dimensionen des leiblich-sinnlichen, emotionalen, intuitiven und auch arationalen, die eben lange Zeit unterschätzt wurden in den von Rationalität dominierten Diskursen und Praktiken.
Wenn man jetzt über Organisationsstrukturen oder eben auch über Führungsthematiken nachdenkt, ist die Systemebene eine wichtige Ebene, die interpersonale Ebene, auch die emotionale Ebene. Die Leiblichkeit ist mir eigentlich noch nie vorgekommen. Was verstehen Sie darunter?
Nun ja, also das ist eben im Deutschen interessant. Da gibt es Unterscheidung zwischen Körperlichkeit und Leiblichkeit. Und den Körper, den wir haben als Physis und die Leiblichkeit in einem erweiterten Sinne, die wir auch sind. Alles das, was wir in unserem Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Handeln, vollziehen, als Einzelnen und als Gemeinschaft auch, hat ein leibliches Medium. Als Träger und als Medium, durch die das sich dann vollzieht. Und das ist immer vorausgesetzt in gewisser Weise. Aber im Verhalten und Handeln wird es ja offenbar auch, dass wir eben die Leiblichkeit brauchen als das Vollzugsorgan. Und das kann leicht übersehen werden, weil wir es für selbstverständlich nehmen. Aber eben mit der Phänologie, insbesondere der Leibphänologie des französischen Phänologen Merleau-Ponty, kann man eben die grundlegende Bedeutung dieses Leiblichen auch für Organisations- und Führungsprozesse eben zeigen. Und das versuche ich in der Forschung zu tun auch.
Darf ich noch mal
Und in der Lehre auch.
kurz mal nachfragen? Die Unterscheidung, die Sie gemacht haben, die ist ja eine sehr interessante, also zwischen dem Körper, den wir haben, und dem Leib, den wir sehen. Das ist ja ein Unterschied der Perspektive. Und inwiefern ist diese Perspektive, der Leib, der wir sehen, jetzt auch eben angewandt auf unsere Arbeitsumfelder, auf die Organisation, in denen wir arbeiten, auf den Feldern, in denen wir tätig sind, etwas, was uns einen neuen Zugang zu dieser Arbeitswelt, zu dieser Organisationswelt erschließt.
Ja, also neue Zugänge werden dadurch möglich, dass wir eben das Übersehene eben sichtbar machen, indem wir eben den müden Körper eben berücksichtigen, auch im Organisationsalltag. Und das dass wir also die Grenzen des Ausnutzens des ignorierten Leiblichen stärker berücksichtigen. Das ist also das ist einfach eine der Züge, die dann sich öffnen. Also warum gibt es nicht mehr Entspannungsräume, Räume, die für das leibliche Wohl auch sorgen in Organisationen? Wenn man sich die Leiblichkeitsdimension und deren körperliche Entsprechung bewusster wird, hätte das ein Folgen auch. Mhm. Und das ist also einer der Bezüge ganz praktischer Art. Und andere sind natürlich die erweiterten Dimensionen auch, wie sehr wir eben auch über die Leiblichkeit auch eben vermitteln. Und welche auch schweigenden Prozesse auch, also nicht explizit verbal, kognitiven Prozesse, trotzdem aber relevanten leiblichen Prozesse doch sich vollziehen in einem Erfahrungswissen, das leiblich verankert ist zum Beispiel. Das implizite Wissen, das wir im Körper haben, wenn wir dann wissen, wie wir uns entscheiden oder wie wir was tun in geforderten Situationen und Problemen und das auch mehr zu üben und auch zu sensibilisieren und auch in Trainings und Entwicklungen das zu berücksichtigen, die leiblichen Qualitäten und Potenziale eben auch zu kultivieren. Das ist eine weitere pragmatisch-gestalterische Dimension. Neben dem eben Aufwerten, Rehabilitation des leiblich-sinnlichen und deren auch Offenbarmachung ihres Wertes, gibt es dann auch noch die Dimension des Ökologischen, sozusagen im erweiterten Sinne des Ökologischen, dass unsere Handlungen Folgen haben im Organisieren und Führen, die auch sozusagen den erweiterten Leitbegriff der Natur und der Kultur auch eben vielleicht beeinträchtigen und sich dessen auch bewusst zu sein. Auch soweit würde ich den Leitbegriff auch dann auch weiterführen. Über den individuellen Körper, den wir sind und den Leib, den wir auch vollziehen, dann als sozialen und hin bis hin zu einem ökologischen Verständnis auch zu kommen. Wenn wir auch eben das Feld, in dem wir wirken, als ein gesamtleibliches verstehen, hat es auch Wirkungen für eine nachhaltigere Form des Organisierens und Führens zum Beispiel. Also das sind jetzt einige Perspektiven, die ich jetzt öffne. Wenn man die Leiblichkeit ernst nimmt, kommen die ins Blickfeld und ins Gestaltungsfeld.
Wenn ich das direkt auch nachfragen darf. Sie haben jetzt mehrere Dimensionen angesprochen. Das eine ist der individuelle Körper. Also einfach die Tatsache, dass wir, wenn wir in welcher Form auch miteinander sind, auch körperlich uns begegnen. Das ist jetzt natürlich zum Beispiel in unserer virtuellen Situation, wo wir übers Radio oder übers Internet verbunden sind, nicht so direkt gegeben, obwohl auf einer bestimmten Ebene das auch selbst hier gegeben ist. Aber vor allem, wenn wir in einem gleichen Raum sind, ist da eine Körperlichkeit, wo, ich nehme mal an, die Frage der Vitalität, die Frage des körperlichen Bezugs, von unseren körperlichen Gewohnheiten, das bildet etwas ab, das eine wichtige Grundlage unseres Zusammenseins und insofern unseres Zusammenarbeitens auch ausmacht. Und Sie haben das ja vorhin angesprochen, dass die Frage von Ruheräumen in Organisationen ja einfach dem Rechnung trägt, dass unser Körper einfach auch Ruhepausen braucht und dass hier dieser körperlichen Bedürftigkeit auch oder diesem körperlichen Bedürfnis nachzugehen eine Dimension ist, die anscheinend ja mehr in den Blick kommt. Genau. Das ist eine Dimension, das ist eine Dimension, die in sich ja schon ein ganz spannendes Feld ist, einfach mal uns auch wirklich nicht nur eben im rationalen und in einem systemischen Zusammenhang zu sehen, sondern auch als körperliche Existenzen, die miteinander in Beziehung sind.
Genau, wobei das immer noch eine Gefahr ist, sozusagen nur noch der Fitness zu dienen, dass wir noch neben den Ruheräumen gibt es dann noch Fitnessräume. Einige Unternehmen machen das auch als Investition, aber das ist noch immer sozusagen auch im Fitnessmodus. Mhm. Und ich würde das noch weitergehen, wenn ich von Sensibilisierung spreche, denke ich auch dabei über einen Forschungsbereich, in dem ich arbeite, das ist die Achtsamkeit, die noch zu sensibilisieren. Also nicht nur den Körper zu erholen oder fit zu machen, um dann noch besser das Problematische zu tun, sondern eben Achtsamkeit zu kultivieren, dass das, was ich dann tue, auch noch im anderen erweiterten Bewusstseins, Leibbewusstseinssinne eben vollzogen wird. Das heißt, ich würde über diese Beachtung der körperlichen Bedürfnisse und des leiblichen Wohls hinausgehend sogar noch auch den Leiblichkeitszusammenhang als achtsamkeitsförderlich sehen, wenn der kultiviert wird. Und das auch zu anderen Formen des Umgangs mit sich selbst und mit anderen und der Umwelt führen kann.
Okay. Können Sie den Unterschied noch ein bisschen erklären zwischen dieser Fitness-Ebene, die ja. in sich ja wirklich auch oft angewandt wird, es gibt ja Fitnessräume in Betrieben, ja. Und dieser Achtsamkeitsebene, die Sie anscheinend hier unterscheiden und sagen, nee, das gehört einer anderen Dimension zu?
Ja, also ich untersuche und beobachte seit längerem eben diese Fragen des Wellness und des Wellbeings, wie das ja so neudeutsch genannt wird, auch und auch im Englischsprachigen untersucht wird. Das ist in der Gefahr eben, ich meine, das kann schon ein Fortschritt sein, aber es ist in der Gefahr immer noch in der Instrumentalisierungslogik gebannt zu sein. Ich optimiere sozusagen, um Business as usual besser zu machen mit einem fitteren Körper. Und das ist noch nicht die Dimension, die ich eben auch sehe, die über eine Kultivierung des leiblich-sinnlichen, die dann Sinn macht, kommen könnte. Okay. Und die Achtsamkeitsdimension eben geht über Aufmerksamkeit hinaus und beachtet eben auch das, was ich tue, wie ich es tue, auch mit deren, in einem erweiterten leiblichen Sinne. Die Achtsamkeit eben ist auch sensibel für die Wirkungen, die von meinem Tun und Lassen ausgehen. Im direkten Umfeld, aber auch im erweiterten Umfeld, einschließlich auch der sogenannten Anspruchsgruppen, also all diejenigen, die von meinen Tätigkeiten auch betroffen sind, direkt und indirekt. Die Achtsamkeit qualifiziert also die Leiblichkeitsdimension noch über das Fitness- oder Wellness-Moment hinaus.
Verstehe ich Sie da richtig? Der Unterschied besteht vor allem auch darin, und das ist wahrscheinlich das, was Sie auch mit Instrumentalisierung angesprochen haben, ein fitter Körper ist einfach fit auch in einem systemischen Zusammenhang. Wenn ich achtsam...
praktischen, systemischen, genau. Ja.
Wenn in einem praktisch systemischen Zusammenhang, genau. Wenn ich achtsam bin, nehme ich den Körper jetzt nicht nur auf diese Perspektive wahr, sondern auch in seiner Eigentlichkeit. Als lebendige Realität. Das ist eine andere Wahrnehmung, eine andere Wertschätzung und dann auch ein anderer Umgang mit dem, dass wir eben auch verkörpert Körper, Leib sind.
Genau. So würde ich das auch sehen. Das ist eine erweiterte Dimension und nicht nur, dass wir es sind, sondern Teil eines größeren Leibganzen auch sind. Und die Achtsamkeit ist sich dessen bewusst und übt sich darin. Und das wird ja auch versucht. Und ich bin in Kontakt auch mit einigen Unternehmen, die das auch dahingehend intensiv jetzt machen. Und da gibt es eben Versuche, eben diese auch mehr zu integrieren in den Organisationsalltag, in die Strategieentwicklung, in die Organisations- und Personalentwicklung. Das eben ist die Übersetzungsaufgabe, vor der wir stehen, sozusagen nicht nur jetzt bezüglich auf die Leiblichkeit, sondern auch auf anderen Dimensionen bezogen, diese Dimension zu übersetzen in sie anschlussfähig zu machen, in sie zu beziehen auf existierende Organisations- und Führungspraktiken und sie dadurch zu transformieren. Es geht im Sinne von Evolve, von Bewusstsein und Kultur, um eine Transformation der bestehenden Formen des Organisierens und Führens hin zu Formen einer erweiterten Dimension des Bewusstseins und Integralen. Und auch das gilt es eben herauszuarbeiten und auch Übersetzungsarbeit zu leisten.
Wenn Sie sagen, jetzt auch in bezüglich eines erweiterten Verständnisses von Körpers, der jetzt über den individuellen Körper hinausgeht, meinen Sie wahrscheinlich eben auch das, was Sie vorher als sozialen und ökologischen Körper angesprochen haben.
Genau.
Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wenn wir einen Betrieb als sozialen Körper verstehen, was ändert sich da im Blick? Haben Sie hier Beispiele? Können Sie hier sagen, wie der Umgang auch der Führungsumgang sich verändert, wenn ich beginne, einen Betrieb eben auch in dieser Wahrnehmung als sozialen Körper zu betrachten?
Ja. Also ein Bewusstsein der Leiblichkeit eines sozialen Raums und Energiefeldes sozusagen würde eben auch Führung als Dienende verstehen, würde eben zu einem nach heroischen Verständnis von Führung kommen, wo der Führer nicht eben sozusagen nur das Gehirn ist, das alle anderen befehligt, sondern sich als Teil eines Organzusammenhangs sieht und all die Teile in ihrem Wert auch sieht und beachtet und entwickeln und gesund hält. Das ist eine andere Orientierung. Das ist dann eben nicht eine von einer herkömmlichen Position gedachten Macht, die ausgeübt wird von der Führung zum Beispiel, sondern von einem Ganzen her denkend orientierte Führung, die dann auch dienend wird, die dann auch eben sich als Medium versteht, die dann auch andere auch Wertvorstellungen integriert. Und das ist ein anderes Führungs- und Organisationsverständnis, das damit einhergehen würde. Auch Dezentralisierung. Ein Organismus ist eben auch ein lebendiges, dadurch, dass es eben nicht, dass die Teile miteinander verflochten sind und dass dadurch eben auch Prozesse wichtiger sind als nur Strukturen, die statisch sind. Und die Lebendigkeit kann auch anders in den Blick kommen und die Prozesse.
Haben Sie da auch konkrete Beispiele, wo Sie sagen können, da gab es Firmen, Betriebe, Organisationen, die haben sich irgendwie das vorgenommen, diesen Blickwinkel auf ihre eigene Arbeitsstruktur zu entwickeln, das eben auch als eine Leiblichkeit wahrzunehmen, also einen sozialen Körper, und die dadurch angefangen haben, andere Organisationsformen, andere Umgangsformen, andere Führungsformen zu entwickeln. Wie soll man sich das vorstellen, in einem konkreten Beispiel?
Ja, es gibt also Unternehmen, die dann sozusagen, ich nenne sie proto-integral orientiert sind, also die eben versuchen, diese Dimensionen systematisch zu berücksichtigen. Da gibt es eben einige beispielhafte Unternehmen, und die das versuchen zu tun. Und ich weiß nicht, ob Sie Herrn Galuska schon interviewt haben, aber diese Kliniken in Heiligenfeld sind ein Beispiel, das natürlich immer wieder auch genannt wird, wo eben natürlich mit dem Bezug zum Klinischen und zum Gesundheitswesen ein besonderer Bezug nahelegt, das zu vollziehen. Aber es gibt auch andere Unternehmen, die eben entsprechende Räume einrichten, die entsprechende Übungen integrieren. Und da gibt es Beispiele und wenige bisher und auch im europäischen Ausland wenige. Aber es gibt Beispiele, die eben auch zu neuen da Strukturen und Prozessen führen, auch soziokratische Prozesse, wo eben die Konsensfindung eine andere ist als herkömmlich, oder eben hierarchische Unternehmen, wo die Hierarchien eben auch neu konstelliert werden und neue Formen der Machtverhältnisse zueinander eben entwickelt werden. Und ich bin jetzt eingeladen, auch Unternehmen zu untersuchen, in denen das eben auch dann noch stärker jetzt gemacht wird und wo eben Achtsamkeitsübungen integriert werden oder andere Momente einfach Teil werden der Personal- und Organisationsentwicklung. Und das halte ich dann schon für fortschrittlich und weiterführend. Und die Kunst und Herausforderung und die Anfrage an die Wissenschaft ist eben sozusagen den Impact, den Unterschied, den das macht, auch zu bestimmen. Denn wenn man zeigen kann, dass diese Formen des Umgangs eben auch zu effektiveren Formen führen, dann macht es auch die Bereitschaft wahrscheinlicher, dass andere daran investieren. Das ist auch eine Aufgabe von Wissenschaftlern, zu zeigen, dass diese Formen eben auch einen positiven Unterschied machen.
Ist das so? Kann man das zeigen?
Wir sind dabei, eben das zu untersuchen. Und es gibt schon Untersuchungen, die das zeigen, die ganz klar zeigen, also ich habe auch über Emotionen gearbeitet und in dem Feld der Emotionen ist das nachweislich so auch empirisch aufzeigbar, dass emotional intelligente Führungskräfte eben auch ökonomische Vorteile mit sich bringen. Und dass eben das emotionsberücksichtigende Formen der Organisations- und Personalentwicklung auch Vorteile haben, auch eben im Sinne ökonomischer Vorteile. Das kann man nachweisen und da gibt es auch empirische Studien, die das zeigen. Achtsamkeit ist noch ein neues Feld, das noch ganz am Anfang steht. Aber es gibt da auch schon eben erste Studien, die das auch schon belegen.
Jetzt, wenn ich ein Arbeitsumfeld oder eine Organisation eben als sozialen Körper oder als Leiblichkeit betrachte, bedarf es ja auch eines anderen Blickwinkels im Sinne eines anderen Bewusstseins. Das heißt, ich schaue eigentlich auf etwas anderes. Normalerweise, wenn wir Organisationen betrachten, in einer herblichen Organisationstheorie, würde ich mal denken, geht es hier um Effektivitätszusammenhänge und um rationale Optimierungszusammenhänge. Es geht nicht um organische Wahrnehmungen von Lebendigkeiten. Das heißt, wenn ich einen Betrieb anschaue, ist hier wirklich etwas, was ähnlich wahrnehmbar sein kann als eine Lebensform, ist das nicht eine völlig andere Blickrichtung, die ich hier einnehmen muss, um überhaupt hier das wahrnehmen zu können, wovon Sie hier sprechen?
Ja, es ist eine andere Perspektivierung. Wobei eben, ich hatte es eben angedeutet, die Übersetzungsleistung ist schon auch das eben in Bezüge zu setzen der herkömmlichen Paradigmen sozusagen. Ja. Aber natürlich, das erweitert auch den Blick, auch eben von herkömmlichen ökonomischen Zielvorstellungen wegzukommen oder diese einzubetten in einen erweiterten Sinn. Und eines der Übersetzungskonzepte heißt eben Nachhaltigkeit oder heißt eben unternehmerische Sozialverantwortung. Das sind dann diese Bezüge, mit denen dann versucht wird, auch Dimensionen, die nicht im herkömmlichen ökonomischen Denken vorkamen, zu integrieren. Das sind Versuche, eben auch zu einer erweiterten Sicht zu kommen. Aber ich glaube, durch diese Integration der von uns diskutierten Dimensionen auch es dazu kommt, dass diese erweiterten Perspektivierungen auch kultiviert werden. Das heißt, auch wenn das eben angesprochen wird, berücksichtigt wird, wenn diese Aspekte vorkommen, kann das auch schon auch dazu führen, dass auch der Blick sich wandelt. Das ist aber noch in der Übergangszeit zu integrieren, zu verbinden mit herkömmlichen ökonomischen Parametern und Paradigmen. Sonst verfällt man in eine idealistische Falle. Wenn das eben auf breiter Basis auch angewandt werden soll und auch für kleine mittelständische Unternehmen oder auch herkömmlich orientierte und organisierte Unternehmen eben zugänglich sein soll, dann bedarf es nach wie vor auch den Bezug zu den konventionellen Formen des Denkens. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn diese integriert werden, auch da eine Erweiterung möglich wird. Mhm. Und auch eben herkömmliche, unnachhaltige Orientierung auch abgeschwächt werden können. Aber es wäre, glaube ich, ist wichtig zu sehen, dass das eben auch Übersetzungsleistungen notwendig sind. Ja. Sonst kann man natürlich schon das machen in kleinen Nischenunternehmen, wo das integriert wird, wo auch zum Beispiel spirituelle Dimensionen eine Rolle vorkommen lassen können. Aber in erweiterten Sinne, auch auf breiterer Basis, das zu entwickeln, verlangt Übersetzungsarbeit.
Und ich nehme mal an, einer der Schlüsselbegriffe dieser Übersetzungsarbeit ist dieser Begriff der Nachhaltigkeit, den Sie hier einbringen. Hier auch zeigen zu können, dass diese andere Sicht, diese andere Perspektive auf Unternehmen, auf Betriebe, einfach auch ein nachhaltiges Wirtschaften erlauben, das ganz reale ökonomische und auch ganz normale Effektivitätsvorteile hat, die auch in einer herkömmlichen, rationalen, instrumentellen Sichtweise messbar sind.
Genau, das ist der Bezug, wobei eben Nachhaltigkeit eben auch eine sozial-kulturelle ist. Und einen erweiterten Begriff des Nachhaltigen würde ich dann einbringen, dass Nachhaltige ist nicht nur das nachhaltige Wirtschaften, sondern das nachhaltige Leben auch. Und das ist eben eingebettet in diese Zusammenhänge, die wir eben auch schon besprochen haben. Und es ist tatsächlich so, dass das eben auch sozusagen ein Benchmark wird, wie man das nennt. Also das, wo auch Unternehmen, die das nicht machen, sich nicht darauf ausrichten, eben einen Nachteil haben. Soweit sind wir inzwischen tatsächlich. Das hat eine solche Bedeutung bekommen, dass das sozusagen auch das Teil des Legitimatorischen wird, dass die Rechtfertigung auch verlangt, dass man Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Das wird auch eben entscheidend auch sein für zukünftige Entwicklungen in Wirtschaftszusammenhängen, die eben dieses Übersetzungskonzept eben auch dann verwenden. Und das wird noch wachsen, an Bedeutung zunehmen. Und ähnlich ist es auch mit CSR, mit Corporate Social Responsibility, Unternehmenssozialverantwortung ist ein anderer Zusammenhang, der auch eben auch in dem Berichterstattungswesen von Unternehmen nicht mehr wegzudenken ist. Diese beiden Dimensionen des Nachhaltigen auf ökonomischen und auch darüber hinausgehenden Dimensionen, als auch die des Verantwortungssinns, sind entscheidende Medien, über die dieser Paradigmenwechsel sich vollzieht.
Ja. Jetzt unterrichten Sie das ja eben nicht an irgendeiner privaten Nischeninstitut, sondern an einer Hochschule, an der Karlshochschule in Karlsruhe und haben hier wirklich ja auch und die wirtschaftliche Realität in Deutschland in einem breiten Maße im Blick. Sehen Sie hier etwas, was sich wirklich außerhalb von Nischen in der öffentlichen Debatte ändert, wie wir unsere Organisationen wahrnehmen? Sehen wir hier auf einem Paradigmenwechsel, der wahrnehmbar ist? Also ist das etwas, das anfängt, breitenwirksam zu werden?
Ja, davon bin ich überzeugt. Wir haben hier auch mit Unternehmen zu tun, herkömmlicher Art, und auch dort ist das spürbar und wahrnehmbar und auch erkennbar und auch strukturell manifest sozusagen, diese Neuorientierung, diese Neuausrichtung. Das ist nicht nur in Nischenunternehmen so, sondern wobei eben es die Gefahr besteht, dass eben diese Konzepte auch für einen grünen Waschen, so nennt man das, auch verwendet werden. Dass man also eben aufgrund des Vegetationsdrucks eben so tut, als würde man das tun. Und das ist eine Problematik, die auch beobachtbar ist, die auch empirisch untersucht wird. Sozusagen, wo behaupten Unternehmen etwas und wo tun sie es tatsächlich? Diese Diskrepanz gibt es tatsächlich auch. Und das ist sozusagen auch sozusagen nicht überall ist der Paradigmenwandel in dem Sinn angekommen, sondern das wirklich andere Tun und Handeln ist noch immer ein anderes als das Behauptete. Insofern gibt es die Diskrepanz zwischen der Rhetorik und der Praxis. Das kann man auch beobachten. Insofern ist es kein einfach glatter Paradigmenwechsel, sondern einer mit Kurven und auch nicht ehrlichen Vorzügen und problematischen Aufdeckungen. Das ist wie Paradigmenwechsel ja oft kein einfacher Übergang zu einer anderen Ebene, die dann bei allen gleich ankommt, sondern über vielerlei indirekten Wegen auch eben und Übungswegen und langsamen Steigerungen, Entwicklungen und Kultivierung verlangen Zeiten auch. Insofern dauert es und vollzieht sich auch nur langsam oft und eben für einige zu langsam.
Jetzt spielt in Ihrer Arbeit oder im theoretischen Hintergrund Ihrer Arbeit ja auch das Werk von Ken Wilber eine bestimmte Rolle, die integrale Theorie von Ken Wilber. Inwiefern ist diese integrale Theorie von Ken Wilber hier ein Rahmenverständnis, das diesen Übergang verständlicher macht, in Konzepte erklären lässt, die allgemein zugänglich sind?
Ja, ich habe früher noch mehr mit dem Modell gearbeitet und sehe es als Teil eines möglichen Kartografierens von Karten. Eine Orientierungshilfe, ein Orientierungswissen, das hilft, Perspektivierungen vorzunehmen, eine Sprache zu haben, in der etwas ausgedrückt werden kann und Beziehungen von Feldern, wobei eben auch sicherlich auch problematisch in vielerlei Hinsicht, auch insbesondere in die Felder untereinander, zum Beispiel das Vier-Quadranten-Modell, müsste auch noch stärker in den Interrelationen gedacht werden. Und auch der Status der Einordnung verschiedener Weltanschauungen und Philosophien ist nicht unumstritten. Also ich selbst habe eine längere Ausarbeitung geschrieben, die systematisch aufzeigt, dass die Einordnung der Phänologie in ein oberes linkes Bewusstseinsfeld des Inneren unzureichend ist. Und vielleicht für die klassische Bewusstseinsphilosophie Husserls, dem Gründer, gilt, aber nicht für die Weiterentwicklung, die auch das Verhalten, auch das Soziale und sogar auch das Systemische denkt. Insofern, ja, als Orientierungshilfe förderlich. Ich verwende es auch als didaktisches Instrument in der Lehre, wo eben auch das den Studenten sehr hilfreich eben vermittelt werden kann, dass es da verschiedene Perspektiven gibt und die bestimmte Qualitäten haben. Und auch eben die Anwendungen zeigen auch fruchtbare Erkenntnisse, die auch Erkenntnisse ja fördernd sind und hilfreich sind zum Weiterdenken. Aber eben, es hat auch Probleme, Limitationen und auch Begrenzungen, die man auch sehen muss. Und es ist eins unter anderem, integralen Modellen, aber eben eins, das ja Resonanz gefunden hat, auch in der Praxis. Aber in der Wissenschaft nicht übrigens. Die akademischen Welten rezipieren es aus verschiedenen Gründen nicht so, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Das hat mit Polemik zu tun, das hat mit Nichtfähigkeit zur Kritik zu tun. Es gibt verschiedene Gründe, warum das so ist. Ja, aber das ist trotzdem gibt es auch nach wie vor auch erste Ansätze, die auch das in der akademischen Welt untersuchen und versuchen zu verwenden und weiterzuführen.
Was würden Sie sagen, jetzt neben diesen Limitierungen von der integralen Theorie, was sind hier die hilfreichen Beiträge, die so eine integrale Theorie für ein Verständnis von Organisationen im Sinne einer erweiterten Lebendigkeit, einer erweiterten Körperlichkeit auch zugänglich machen können?
Ja, also ich nenne das integrale Phänopraxis, nicht? Also die integralen Perspektivierungen sind ja einfach hilfreich, mit der Komplexität umzugehen. Alle Organisationen, alle Führungszusammenhänge sind eben auch ein Nexus, ein Zusammenhang von individuellen Innen- und Außenwelten und kollektiven Innen- und Außenwelten. Das ist tatsächlich ja auch hilfreich als Orientierung und deren Zusammenspiel. und auch deren Konflikte und Spannungen zwischen diesen Feldern. Das ist hilfreich, erkenntnisfördernd und auch gestaltungsfördernd. Also neben der erkenntnisfördernden Qualität ist es auch für ein Design zum Beispiel hilfreich. Wie designt man in Unternehmenszusammenhängen, wie entwickelt man Strategien? Dafür hilft es eben, diese Zusammenhänge zu sehen und zu perspektivieren und eben auch eben sozusagen aufzuwerten, die Sachen, die eben unterschätzt oder negiert wurden, also das negiert wurden und unterschätzt wurden, dass die Aufwertung eben von Aspekten, die einfach nicht hinreichend berücksichtigt wurden bisher, kann dadurch die Blindspots werden deutlich. Ja? Und eben die Folgen des Nicht-Integralen kann man dadurch auch eben diagnostizieren und auch identifizieren und eben dann zu Transformationen kommen, die eine erweiterte Gestaltung auch möglich machen. Also neben der Erkenntnisgewinn ist auch eine Gestaltungshilfe. Und also das sehe ich als eine der Werte an, die das Modell bietet. Aber eben, es ist das Modell und nicht die Landkarte. Die Umsetzung ist dann doch die große Herausforderung. Und auch eben über ein Denken in vier Quadranten hinauszugehen, ist natürlich auch erforderlich. Die Welt kann man eben dann nicht einordnen in nur in diese Lenses, in diese Linsen. Und Mark Edwards und andere integrale Forscher haben ja auch entsprechend weitere Linsen vorgeschlagen, durch die man schauen sollte, die im herkömmlichen weberianischen Modell nicht vorkommen. Und insofern wäre es wichtig, auch postweberianisch sozusagen Linsen zu erweitern, andere Dimensionen, die auch im herkömmlichen Modell nicht vorkommen, auch zu berücksichtigen. Und vor allem dann auch das noch stärker auf Nachhaltigkeit zu beziehen und auf die eben von uns besprochenen Dimensionen. Das Integrale als proto-nachhaltige Orientierung auch aufzufassen und eingebettet zu sehen in diesen umfassenderen Dimensionen. Und was für mich interessant ist eben auch, ist interdisziplinäres Arbeiten. Also dieses Modell zu nehmen als eine Karte und eine Sprache, die eben hilft, auch mit Vertretern anderer Disziplinen einfach zu kommunizieren. Das halte ich auch für einen der Werte auch in der Forschung und auch in der Praxis. Auch komplexe Probleme erfordern eben auch einen inter- und transdisziplinären Zugang. Und dafür ist auch eben ein Denken in den integralen Zusammenhängen hilfreich.
Sie haben am Anfang des Interviews ja auch schon einen Namen genannt, Merleau-Ponty, der ja genau auch für eine Phänomenologie der Leiblichkeit steht. Inwiefern ist diese Phänomenologie der Leiblichkeit etwas, was in Ihrer Arbeit bei Organisationen eine wichtige Rolle spielt? Und wenn das ist, können Sie da ein paar Worte dazu sagen?
Nun ja, ich arbeite eben einerseits konzeptionell mit diesem Ansatz. Das heißt, wie kann ich das, was in Organisationen und Führungszusammenhängen geschieht, verstehen, wenn ich diese Leiblichkeitsphänomenologie eben berücksichtige? Mhm. Und das lässt anders fragen, anders sehen, wenn man Organisationsphänomene und Führungsphänomene untersucht. Das ist die Forschung. Und im Kontakt mit Unternehmen ist das noch etwas anderes. Das wird dann konkret, wenn wir eben Projekte machen, bei denen Leiblichkeitselemente vorkommen. Also ich habe in Neuseeland mit der größten Versicherung von Neuseeland gearbeitet und da haben wir mit einem Künstler Projekt gemacht, wo eben Leiblichkeitselemente und ästhetische Elemente in die Organisations- und Personalentwicklung reinkamen. Und wo eben mit den Künstlern dort Projekte vollzogen wurden, wo die Mitarbeiter ihre Leiblichkeit und ihre Sinnlichkeit und ihre Kreativität eben zum Ausdruck bringen konnten in Bildern, die sie malten und die dann aufgehangen wurden im Foyer des neuen Hauses. Und insofern, das ist sozusagen dann eine ganz angewandte Phänopraxis, wo eben über Erfahrungsprozesse und Kunstprozesse das leiblich-sinnliche eben lebendig wird. Also eines also die Forschung, die eben mit Leiblichkeitsbetrachtung Phänomene anders untersucht. Das andere sind konkrete Projekte dann, wo eben die Lebendigkeit des Leiblichen ins Spiel kommt, wenn man eben da Projekte macht. Also das ist dann mehr Organisations- und Personalentwicklung oder eben Training- und Gestaltungsformen, die eben auch das integrieren. Und das ist ja auch beobachtbar in anderen Zusammenhängen, die auch wenn man eine Merleau-Ponty nicht kennt, ne? Viele Trainer und Coach verwenden ja solche Bezüge zum leiblichen, intuitiven, sinnlichen auch. Nur bei mir ist es eben eine systematische Ausarbeitung auch mit diesem phänologischen Denker, der eben diese Bedeutung des Leiblichen aufgezeigt hat. Auch über das Integrale in dem Sinne hinaus, dass eben nicht nur in Subjekt-Objekt-Kategorien gedacht wird, sondern die Radikalität von Merleau-Ponty besteht auch darin, sozusagen auch über ein Schema von Subjektiven und Objektiven hinauszugehen, die ja, dass sie immer noch kartesianisch ist. Also der Einzelne und der Andere und das Objekt, das dem Subjekt entgegensteht, ist immer noch ein herkömmliches Denken. Auch das Vier-Quadranten-Modell ist in dem Sinne kartesianisch. Und Merleau-Ponty geht weit darüber hinaus und zeigt postkartesianische Dimensionen auf, die auch in der Forschung ganz andere Perspektiven aufzeigen und auch für die Praxis andere Zugänge berücksichtigen, die eben auch gestaltungswirksam sind. Also das sind systemische Dimensionen, das ist kollektive Intelligenz, Weisheitsformen, für die ich ja auch arbeite, die zugänglich werden. Ja, Nietzsche hat gesagt, der Leib ist eine große Vernunft und diese erweiterte Dimension kann da auch konkret werden, wenn man eben das zulässt. Und Merleau-Ponty ist eben die Referenz für eine systematische Aufarbeitung dieser Dimension.
Und das fließt dann auch genau in das ein, was Sie diese Phänopraxis nennen, nehme ich mal an.
Genau, das ist sozusagen dann mein Versuch, eine konzeptionelles Angebot zu machen, dass eben diese Phänologie praktisch wird, dass eben dieser Ansatz, die ja eigentlich sehr nah an der Lebenswelt ist, auch ein phänologischer Grundbegriff, sozusagen diese Dimensionen ganz praktisch gedacht werden können, sodass das eben, dass die Phänologie übersetzt wird in die Praxis, das ist das eine, die Phänopraxis übersetzt die phänologischen Ideen in die Praxis und sie versteht selbst die Phänologie als eine Praxis und eben als eine sozusagen auch integral orientierte, die eben auch die Leiblichkeitsdimension systematisch dann versucht einzubringen in die Bezüge des Organisierens und Führens in Bezug auf verschiedene Probleme, Fragestellungen, Anforderungen in Unternehmen und in Non-Profit-Organisationen.
Jetzt habe ich vorher kurz aufgeschnappt, dass eines dieser Praxisen, die Sie machen, ganz konkret auch eine Kunstpraxis ist. Wie soll man sich das vorstellen, dass hier Kunst, dass Leute einfach angeregt werden, den Kunstprozess in ihren betrieblichen Alltag mit reinzubringen? Welche Rolle spielt dieser Kunstprozess? Wie verbindet sich das mit ihrer beruflichen Alltagsrealität?
Ja, das ist immer die Herausforderung, dann diese Projekte, die das künstlerisch integrieren, dann zu verbinden mit Transfer über das, was man am Montagmorgen dann macht, nach dem Wochenend-Highlight. Die Gefahr ist, dass das nur isoliert ist und getrennt ist von dem Alltag. Und gelingende Kunstprojekte und auch gute Artists in Residence zum Beispiel vermitteln auch Bezüge zum Alltag. Also einerseits ist die Differenz schon ein Wert auch, etwas aufzuzeigen, das ganz anders ist als der Alltag, und dann aber Angebote zu integrieren, dass das in den Alltag dann vorkommt. Das sind die beiden Herausforderungen. Beides hat Wert, die Differenz zum Alltag und dadurch sich den Alltag bewusst zu werden und natürlich dann Formen in dem Lernen über das Künstlerische auch etwas zu entwickeln, das dann transferiert werden kann in den Alltag. Also in dem Projekt mit der Versicherung war das eben so, dass dann jeder hat einen Mosaikstein gemalt, das dann integriert wurde in das Logo des gesamten Unternehmens, das dann aufgehängt wurde im Foyer, wo dann jeden Tag Leute dann vorbeigehen und die sich dann sozusagen verbinden können mit dem Haus. Auf andere Weise. Das ist sozusagen eine Bezüge gewesen. Und der Künstler hat eben versucht, eben den Transfer auch zu vollziehen, dass das Lernen in dem Vollzug der Kreation der Bilder untereinander verbunden wurde mit Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung, die im auch im Haus sowieso stattfanden. Also das zu verbinden, künstlerische Projekte mit dem, was im Haus sowieso lief und mit den Strategien des Unternehmens und sozusagen dann Brücken zu bauen. Also das auch auf Lernzusammenhang zu denken. Solche Bezüge sind dann wichtig. Und da gibt es auch spannende Forschung, einfach die zeigen, dass diese Artist-in-Residence-Programme, wo Künstler für eine Zeit lang ins Unternehmen gehen, einen Unterschied machen und auch andere Interventionsmaßnahmen des Künstlerischen eben auch wirklich bereichernd sind. Das ist nachweislich so. Es gibt verschiedene Institutionen, die das auch fördern in Deutschland. Es gibt Forschung, die das aufzeigen. Es ist zwar immer noch randständig und avantgardistisch vielleicht, aber ich halte das für sehr zukunftsträchtig, weil es auch den integraleren ganzen Menschen berücksichtigt, mit all den kreativen Dimensionen. Es gibt so viele anonyme Kreative in Unternehmen, die ihre Potenziale nicht entfalten. Und auch im Sinne von Beuys kann, glaube ich, da auch einiges an soziales Kultur kultiviert werden, wo dann künstlerische Potenziale als Kapital entfaltet werden und auf die kommt es an und wird es ankommen, auch in Fragen des eines künstlerischen Entfaltungsprozesses, der dann auch nachhaltig deutbar ist. Auch Nachhaltigkeit ist in dem Sinne damit verbindbar. Also Nachhaltigkeit äußert sich nicht nur in, dass die Natur ökologisch dann überlebt, sondern auch, dass auch die künstlerischen Impulse des Menschen eben zur Entfaltung kommen. Und darum versuche ich das auch zum Beispiel zu integrieren in die die Ausbildung hier der Studenten an unserer Universität.
Geht es dann auch so weit, dass diese ästhetische Dimension auch auf den Betrieb selbst angewandt wird? Das heißt, dass wir auch verstehen, dass diese ästhetische Dimension auch etwas ist, die unsere Wahrnehmung des Zusammenarbeitens radikal verändern kann. Das heißt, hier aus instrumentellen Zusammenhängen auch in eine Form der Ästhetik der Zusammenarbeit vielleicht andere Zusammenarbeitsformen zu finden.
Genau, das meinte ich eben mit dem Lernen. Wenn man im Team eben dann zusammenarbeitet, in diesen mit Künstlern und Coach vermittelten Teamprozessen, lernt man auch einen anderen Umgang zu entwickeln, Vertrauen aufzubauen, mit anders mit seinem umzugehen, zuhören oder dann vor allem die Co-Kreationsübungen haben sich bestätigt. Also wenn man dann schweigend malt und dadurch kommuniziert, ergeben sich Bezüge, die ganz anders sind als im Alltag. Und wenn dieselben Leute dann wieder zusammenarbeiten, arbeiten sie anders zusammen und arbeiten mit einem erweiterten Erwartungszusammenhang, zumindest in den ersten Wochen nach solchen Interventionen. Und die Kunst ist natürlich, das dann auch wieder zu beleben und vielleicht dann auch zu institutionalisieren und immer wieder vorkommen zu lassen, sodass das dann nicht verloren geht, dieser Spirit, der da geweckt wird. Ja, ich glaube, dass der Umgang miteinander wird verändert. Das haben die Befragungen auch gezeigt, die wir gemacht haben. Das ist dann wirklich eine andere Art eines Miteinanders, das dann lebendig wird.
Jetzt haben Sie ja am Anfang von diesem Gespräch neben dem individuellen Körper, den sozialen Körper, aber auch noch den ökologischen Körper angesprochen.
Genau.
Ich nehme mal an, dass das jetzt auch über den Betrieb hinausgeht.
Genau, das sind eben diese Dimensionen, die einerseits Anspruchsgruppen meint, also all die von Unternehmen betroffenen anderen Parteien und auch die Natur, die oft ja keine Stimme hat und auch die zu berücksichtigen. In einem erweiterten Leitbegriff kommt das systematisch vor und würde eben beachtet werden.
So muss ich das so vorstellen, dass Sie da hier auch, wenn Sie mit Betrieben arbeiten, diese körperliche Realität des Verbundenseins, des ökologischen Verbundenseins hier mit in die Betrachtung reinbeziehen, um das einfach auch als Teil der Unternehmensführung zu anderen Überlegungen zu bringen? Oder wie kommt diese ökologische Körperlichkeit in Ihre Arbeit hier mit rein?
Ja, also die Sprache, die verwendet eben dieses Konzept der Anspruchsgruppen. Also die Betroffenen, die Wirkung auf Anspruchsgruppen, und die kann man immer weiter denken, auch über menschliche Anspruchsgruppen hinaus. Das ist sozusagen die Sprache, über die als Übersetzungsmedium dann liegt. Also was ist wie betroffen von dem, was ein Unternehmen macht? Und das umschließt auch eben die Natur und als nicht nur als Umwelt, sondern als Mitwelt. Und die Folgen heißen eben, zum Beispiel, wie kann man in einem Berichterstattungswesen, im Reporting, das auch berücksichtigen, inwiefern welche Wirkungen von Organisationen und Unternehmen ausgehen und inwiefern wird das Rechnung getragen, mit dem Rechnung getragen. Und das nennt man dann nicht ökologischer Leib, sondern das ist dann mit und Umwelt und dann oft nur als Faktoren gedachte Dimensionen, aber und die Interpretation dessen als leibliches, ökologisch leibliches, ist eben für die meisten Unternehmenskontexte fremd. Und erst eher auf der gesamten Meso- und Makro- und Mondo-Ebene wird das dann eben bewusster. Also Gaia ist eine Metapher und eine Dimension, die eben die Erde als Organismus denkt, die jetzt eben auch neu interpretiert wird über Lovelock hinaus als eine verteilte Agency, als ein Handlungsvermögenszusammenhang, der eben im Anthropozän, in dem vom Menschen bestimmten Weltzeitalter, eine ganz andere Dimension noch bekommen hat als Gesamtorganismus. Und das ist also die überordnete Gesamtbetrachtung. Für Unternehmen ist das meistens nicht gedeutet als Leibzusammenhang, sondern als Um- und Mitwelt. Um- und Mitwelt, die eben zu beachten ist. Aber mit der Einübung dieser Dimensionen oder mit der Beachtung und Berücksichtigung dieser Dimensionen übt man eben auch ein erweitertes Verständnis ein, diese Dimension als Teil zu sehen dessen, was man als Unternehmen ist. Also die Holon-Idee auch im integralen Sinne, dass man als Unternehmen Teil eines umfassenden Ganzen ist, das wiederum Teil eines umfassenden Ganzen ist. Und das aber ist nach wie vor noch mit Übersetzungsarbeit zu verbinden, die nicht diese Begrifflichkeiten verwendet.
Sehr schön. Jetzt möchte ich gern auch noch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen die Gelegenheit geben, sich hier vielleicht in das Gespräch mit einzubringen. Einige E-Mail-Fragen haben wir hier schon. Ich sage noch ganz kurz, falls sich auch jemand noch telefonisch mit einbringen möchte, die Telefonnummern durch. Das wären in Deutschland 0201 545 99 800. In der Schweiz 041 51 26 012. In Österreich 0122 97 303. Und dann die Nummer des Konferenzraums dieser Konferenzschaltung wäre 77 58 0. Und der Einwahlcode zu diesem Konferenzraum wäre 12 12 12, gefolgt von der Raute-Taste. Und wenn Sie dann noch mit der Tastenkombination Stern 1 drücken, dann können wir auch sehen, dass Sie sich hier zu Wort melden wollen. Das wäre die Möglichkeit, hier per Telefon mit dabei zu sein. Falls Sie noch ein E-Mail schreiben wollen, die E-Mail-Adresse wäre kontakt@radio-evolve.de. Ich darf aber auch die erste E-Mail-Frage einmal vorlesen. Da schreibt ein Hörer: Ich finde Ihre Ausführungen sehr spannend und da ist eine Freude, dass es Menschen gibt, denen solche Arbeit machen und voranbringen. Kompliment. Trotzdem frage ich mich, ob wir nicht auch eine grundsätzliche Diskussion brauchen, die Unternehmer nicht verbessert, sondern Fragen danach stellt, was wir überhaupt brauchen und herstellen wollen. Inwieweit muss der Kapitalismus und Konsumismus, das Währungssystem und anderes prinzipiell verändert werden? Können Sie dazu etwas sagen?
Ja, ja, natürlich. Das ist sicherlich so, dass wenn man nur optimiert und sozusagen im Bestehenden bleibt, dann auch sich grundsätzlich nichts ändert. Das ist sicherlich so. Dass ich sehe auch die Notwendigkeit, sozusagen grundsätzlich auch strukturell, institutionell etwas zu verändern, auch eine Grundhaltung zu ändern, das ist unbenommen so. Und nur eben, wenn man das nur fordert, normativ oder appellativ, wird das nicht zu Veränderungen führen. Also wenn ich die Übersetzung sehr betont habe eben, ist das schon auch im Bewusstsein der auch gestaltungspraktischen Möglichkeiten, die das mit sich bringt. Ich habe seit langem beobachtet, dass vielerlei eben Forderungen nach einem veränderten Wirtschaftsleben eben sich verlieren auch in ihrem Forderungscharakter und Normativen. Also das muss schon verbunden werden mit gestaltungspraktischen Elementen. Und diese Übersetzung ist deshalb eben so wichtig. Natürlich kann man sagen, dass das nicht reicht und dass das zu langsam ist, zum Beispiel angesichts der Gefahren und Krisen, die sich da entwickeln. Aber ich sehe zumindest als meine Aufgabe eben, an diesen Übersetzungen zu arbeiten. Und natürlich kann man schon auch über Makrodimensionen nachdenken und auch Vorschläge entwickeln, veränderter Wirtschaftsstrukturen und solche eben genannten Dimensionen. Aber eben, das ist nicht die Priorität meines Arbeitens. Mein Zug ist eben die Organisation und die Führung und das ist eben mehr ein Mikrobereich, in dem diese Übersetzungsarbeit zu tun ist. Aber wenn man das eben in diesem holonischen Sinne sieht, ist das ein Teil eines umfassenden Ganzen und dieses umfassende Ganze verlangt auch eine Neuausrichtung in diesem von Ihrem Zuhörer eben beschriebenen Sinn. Und das kann man nicht trennen. Im integralen Sinne gehört das auch zusammen. Und um der Übersetzung willen bedarf es auch der Veränderung dieser grundsätzlichen Dimension. Das heißt, Teil des Übersetzungsmomentes kann auch sein, dass eben bestimmte Übersetzungen und Weiterführungen nur möglich sind, wenn sich eben auch diese genannten Dimensionen einer übergreifenden Wirtschaftsordnung auch verändern. Ich sehe das integral in Zusammenhang. Okay. Aber mir ist mir wichtig zu betonen, dass das normative Fordern und das appellative Auffordern oder gar das Moralisierende unzureichend ist. Das wird das nicht ändern. Diese systemischen Kräfte, an die wird das einfach als Rauschen vorbeilaufen. Man kann das auch als Nischenorganisation alternativ dann aufbauen. Aber eben, man bedarf eben schon auch der gestaltungspraktischen Übersetzungsarbeit. Sonst läuft das ins Leere.
Eine ganz andere Frage, aus einer ganz anderen Richtung kommend, schreibt eine Hörerin: Lieber Professor Küpers, als leidenschaftliche Eurythmistin bin ich von Ihrer begrifflichen Unterscheidung zwischen Körper und Leib sehr begeistert. Sie sprachen in diesem Zusammenhang von der Achtsamkeit. Nun kann diese auch eine Technik sein. Kann man zu einer realen Erfahrung der Leiblichkeit kommen ohne Tanz? Ich kann mir das nicht recht vorstellen. Daher bin ich auf Ihre Antwort gespannt.
Ja, also das ist tatsächlich so. Ich sehe das als eine Kulturtechnik an. Achtsamkeitsübung ist eine Kulturtechnik, die eben verschiedene Bewegungskunstelemente integrieren kann. Und Achtsamkeitslehrer verwenden die auch. Also das muss nicht dann gleich Tanz bedeuten, aber kann auch eben Gehmeditation bedeuten, kann achtsames Bewegen, Gesten bedeuten, Expressionen, Formen, die eben verschiedene Art da eben auch das üben. Es ist tatsächlich ein Kultur und damit eine Kulturtechnik, und die eben verschiedene Übungsformen haben kann. Mhm. Und man weiß eben, dass auch Unternehmen, die eben Angebote in diese Richtung machen, die genannt wurden, auch da Vorteile haben. Das ist sicherlich so. Und aber auch Sport oder auch andere Formen des in Bewegung Kommens, ja, halte ich für sinnvoll. Und es gibt eben verschiedene Menschen mit verschiedenen Bezügen, die eben auch dort verschiedene Resonanzen haben, je nach verschiedenen Formen des Bewegens. Und das ich glaube, es ist wichtig zu sehen, und dass man auch nicht vorschreiben kann, dass man also nicht eben vorschreiben kann, diese Art von Bewegungskunst muss es sein, sondern es gibt eben Menschen, die vielleicht auf Sport dann eher reagieren. Mhm. Also es scheint mir wichtig, nicht, dass man eine auch, wie auch immer, weltanschaulich begründete Form von Bewegungskunst vorschreibt, sondern ein Spektrum anbietet vielleicht von Möglichkeiten.
Und, vielleicht genau. Auch daran anschließend eine Frage von einem Hörer. Welche neuen Potenziale sehen Sie in der Zusammenarbeit und im intersubjektiven Bereich, wenn die Beteiligten mit mehr Achtsamkeit und einer Verbindung zur Intuition und in Kommunikation kommen?
Welche Vorteile ich sehe?
Ja. Welche Potenziale, ja.
Potenziale und Vorteile. Ja, also das, für mich ist das ein Weg zur Weisheit, praktische Weisheit. Ich forsche unter anderem über praktische Weisheit, und diese Formen des Achtsamen im Miteinander führen dazu, dass man eben vorsichtiger ist, dass man sensibler ist, dass man eben auch emotional und intuitiv etwas berücksichtigt, auch vertrauend sich einlässt, auch eine gesühlte Gelassenheit, so nenne ich es, auch eben vorkommen kann, auch im Miteinander, die eben auch eine sanfte Gegenkraft ist zu einer Beschleunigungsdynamik dieser unheilvollen Form des wachstumsfixierten Orientiertseins, des Mehr und Größer und Besser und Weiter. Also es gibt eine sanfte Gegenkraft durch diese Qualitäten, die eben auch zum Beispiel auch Konflikte in Meetings anders gestalten lässt. Warum nicht eine Glocke in ein Meeting einbringen und die dann läuten lassen, wenn man sich wieder mal verheddert und verknäult in diesen unendlichen Diskussionen, die man oft hat. Mhm. Man weiß aus Erfahrung, dass eben eine Achtsamkeitsglocke eingebracht, wo eine Minute dann Stille herrscht, es zu einem ganz anderen Neuanbeginn führen kann im Gesprächsverlauf. Das ist so ein Beispiel einer heilsamen Kraft des Miteinanders, ganz konkret im Alltag. Oder eben am E-Mail-Account oder im Internet auch eine Achtsamkeitsglocke zu installieren. Und ich versuche auch bestimmte Zeiten zu haben, wo ich dann innehalte, wo dann eben nicht eben man wie ein Fließband arbeitet, seine E-Mails abarbeitet, sondern eben Auszeiten hat. Übrigens auch von der Phänomenologie vorgeschlagene Technik. Die Suspension, das Aussetzen aus den üblichen natürlichen Einstellungen des Routinierten. Oder eben einen Moment innehält, bevor man den Hörer vom Telefon nimmt und dann das Gespräch beginnt. Momente des Innehaltens, des Wartens, des Lassens, scheinbar passiv, aber doch im Grunde engagiert, aktives Nichtstun auch, das scheinbar unproduktiv erscheint, aber im Grunde doch zu einer Vertiefung führen kann. Das sind alles Beispiele, auch und dann im sozialen Miteinander, vielleicht im Unternehmen Kollegen finden, mit denen man sich austauschen kann darüber. Mhm. Oder es gibt jetzt neulich Achtsamkeitsgruppen auch im Unternehmen, mhm, wo man sich dann verbindet mit anderen Gleichgesinnten. Mhm. Man muss sich outen wahrscheinlich oft. Ja. Das ist dann, oft geht es vielen so und keiner wagt, mal das anzusprechen. Darum ermutige ich die Zuhörer einfach, das mal zu wagen und auch anzusprechen im jeweiligen Alltag.
Eine nächste Frage von einer Hörerin geht auch sehr in diese praktische Dimension. Und sie fragt, lieber Professor Küpers, wie wird der Weg zur veränderten Wahrnehmung eines Unternehmens vollzogen? durch Kurse, durch Interventionen, durch das Erschaffen von Räumen der Achtsamkeit? Und wie kommt ein Unternehmen dazu, sich auf diesen Schritt einzulassen? Was sagt die Erfahrung? Bringt die Krise den erforderlichen Mut oder ist es die Entschlusskraft der Unternehmensleitung das Entscheidende?
Ja, es ist das Zusammenspiel von all diesen genannten Faktoren und das ist auch je nach Unternehmen verschieden. Manchmal gibt es eben sozusagen Wandelträger, die das als Impuls einbringen. Oft ist es eben eine Krise, man kommt an Grenzen der herkömmlichen Ansätzen. Es ist unterschiedlich. Also soweit ich von empirischen Studien weiß, gibt es verschiedene Einflussfaktoren, die auch dann sich verstärken oder auch abschwächen können. Oft sind es Einzelne, die eben auch Pioniere sind, die es einbringen, die dann auch als Medium tätig werden oder als Attraktor nennt man das ja auch, die dann anderes anziehen. Es ist eine neue Führungskraft kann eben bei der Führungsauswahl, bei der Auswahl von Personal dann oder Auswahl von Führungskräften dann Einfluss nehmen und oder bei der Ausrichtung der Strategie. Also es muss nicht von der Führung kommen, es kann auch von unten, von den Mitarbeitern kommen. Es sind verschiedene Eintrittstore, ja, durch die das kommen kann. Aber das eines der wichtigsten werden Krisen sein. Das sehe ich voraus. Das herkömmliche gesamtkapitalistische System mit all den Wirtschaftsbezügen und Organisations- und Führungsformen wird an Grenzen kommen. Und es wird nicht nur Bewusstseinswandel, auch Strukturwandel erfordern. Das sehe ich voraus und ich versuche in dem Geist auch meine Studenten vorzubereiten für diese wachsende Krisendimension. Das sehe ich und es wird ein Lernen geben, auch über Schmerzen und über Probleme und Leiden. Das ist wahrscheinlich so. Und umso wichtiger ist dann diese Initiativen, die es schon gibt, eben zu untersuchen und auch zu verstärken und zu unterstützen, die es dann schon gibt von Einzelnen und von auch Gemeinschaften in Unternehmen. Also es ist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren und es gilt eben die kleinen Pflanzen, die es schon gibt und die Samen manchmal auch nur eben gut zu kultivieren, damit diese zur Entfaltung kommen, bevor eben wir auch gezwungen werden, das noch viel stärker zu machen. Und, ja.
Ja, die nächste Frage geht auch direkt an Ihre Arbeit mit Ihren Studenten. Das ist eine sehr kurze Frage, ja. Wo der Hörer fragt, wie versuchen Sie mit Ihren Studenten diese Impulse von Kreativität, Leiblichkeit und Achtsamkeit umzusetzen?
Ja, indem ich in die Natur gehe, ins Museum gehe, indem wir ein Modul haben, das Ästhetik und Ethik heißt, wo wir eben auch spielerische Elemente integrieren, indem ich Knetmasse und Lego integriere in die Strategieausbildung, wo dann Strategien auch haptisch, leiblich eben gestaltet werden in Kleingruppen, wo wir jetzt in eine Arena gehen mit den Studenten und wo sie dann mit Leuten vor Ort was machen in Portugal, in Bezug auf Nachhaltigkeitsprojekte, also Projekte, die konkret mit Betroffenen zu tun haben. Also Konkretisierung der Arbeit, auch in der Didaktik und in der Vermittlung, durch problemorientiertes, erfahrungsorientiertes Lernen, wo wir eben etwas aufnehmen, was nicht nur in Textbüchern steht, sondern in Kontext hineingehen lässt. Das sind lebendige Formen einer Didaktik und Pädagogik, die anders ist als herkömmliche Ansätze. Und das ist hier in der Karlsruhe-Schule eben möglich, einer privaten Uni, die eben auch da Raum für gibt, die nicht gebunden ist an staatliche Lehrpläne, die überholt sind, sondern auch offen ist fürs Experiment und auch wo hier Studenten auch Interesse an dergleichen haben und offen sind, damit zu machen. Der Lehrende ist nicht mehr der Wissende, sondern ein Vermittler und das Lernen und das Wissen und Erkennen wird gemeinsam eben erarbeitet und auch spielerisch eben erprobt und kultiviert. Das sind ganz neue Formen, die hier möglich sind und wie es auch an zunehmend privaten Unis, aber auch an staatlichen Universitäten mehr und mehr eben hineinkommt. Und das wird auch die Zukunft sein, auch gerade für die Vermittlung von Wissen und Erkenntnisdimensionen für zukünftige Führungskräfte. Das ist bei mir inspiriert eben durch die Didaktik in Wittenherdecke, in der ich eben sozialisiert wurde, wo das auch schon angelegt war. Und ich das auch in anderen Zusammenhängen, auch in St. Gallen sogar in einem ultrakapitalistischen Zusammenhang auch eingebracht habe. Es ist möglich, es einzubringen in verschiedene Zusammenhänge und es gibt zunehmend mehr auch Hochschullehrer, die das tun und auch Dozenten. Und das macht mich optimistisch, dass das auch eine größere Verbreitung finden wird.
Ja. Okay, lassen Sie mich das auch als Schlusswort nehmen. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, herzlichen Dank für Ihre Erklärungen. Ich glaube, dass diese Formen einer Unternehmenskultur sicher auch in der Umsetzung an den Universitäten eine Grundlage finden, hier Verbreitung zu finden. Danke für Ihre Arbeit und herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Radiosendung genommen haben. Einen schönen guten Abend.
Ich danke für das Interview, Frankfurt. Für das Gespräch und wünsche auch eine gute Weihnachten und auf ein bald.
Ja. Ich danke.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
wieder. Tschüss.